Parasiten, ein heikles Thema. Während man in der herkömmlichen Medizin in der Regel gewisse Tablettenpräparate, Spot-ons oder vielleicht auch Injektionspräparate hat, um Parasiten zu behandeln, ist es so, dass in der Naturheilkunde viele verschiedene Denkansätze existieren. Von darf man dieses Mikrobiom, dieses sorgfältig aufeinander abgestimmte Zusammenspiel von Darmbewohnern tatsächlich so stören, machen wir dann mehr kaputt, als dass es gut ist. Aber was machen wir, wenn die Parasiten doch überhand nehmen? Gibt es nur eine Art von Nahrungsergänzungsmittel, die alle möglichen Bedingungen erfüllt und helfen kann? Also es gibt viele Fragen und ich möchte nun versuchen, in dem folgenden Video ein bisschen auf die einzelnen Aspekte einzugehen und zu zeigen, was pragmatische individuelle Lösungen sein könnten. Was für Parasiten gibt es denn überhaupt? Um ein bisschen auf die Behandlung eingehen zu können, ist es auch wichtig, eine Groborientierung zu haben, wo wir ansetzen wollen. Und zwar einmal die große Gruppe der Ektoparasiten, die Parasiten auf der Haut, wie Flöhe, Zecken, Läuse, Harlinge oder Milben. Und dann die Würmer im Darm, die Endoparasiten, Spulwürmer, Bandwürmer und mannigfache Untergruppen. Was noch ganz interessant ist, dass es tierartspezifisch unterschiedlich ist, welche Parasiten sich ansammeln. Also zum Beispiel sind Flöhe, Zecken ein Thema beim Hund, aber beim Pferd praktisch nicht. Läuse findet man zum Beispiel bei den Katzen hin und wieder mal beim Hund, vielleicht auch übertragen von den Menschen, die einen Befall aufzeigen, aber nicht üblicherweise. Und Milben sind nochmal so eine Sondergruppe. Auch da gibt es verschiedene Untergruppen, da gehe ich dann noch kurz drauf ein. Bei den Endoparasiten ist es auch so, dass es zwar viele Untergruppen gibt, aber man mit ein paar Mischpräparaten alles Mögliche abdeckt und so wie beim Breitspektrum-Antibiotikum in der herkömmlichen Medizin auch Breitspektrum-Antitelmintika, sprich Präparate gegen Endoparasiten, verabreicht. Bei den Ektoparasiten handelt es sich vor allem um Flöhe, vielleicht auch Zecken, die bei Hund und Katze die Hauptrolle spielen. Bei Flöhen haben wir dann auch das Problem, dass die im Zusammenleben mit Mensch sich auf die Menschen verirren und dann spätestens auch ein großes Juckreizproblem und Allergieproblem für die Besitzer der Tiere darstellt. Außerdem können Flöhe noch ein Zwischenwirt für Bandwurm sein. Das heißt, wenn die Tiere, beim Hund sieht man das immer wieder, aufgrund des Juckreizes diese Flöhe aufbeißen, nehmen sie eben diese Bandwürmer auf und deswegen muss man berücksichtigen, dass wenn man Flöhe behandelt, auch eine Wurmbehandlung gegen Bandwürmer erfolgen sollte. Weitere Ektoparasiten sind die Zecken. Die sind deswegen problematisch oder können problematisch sein, weil sie eben Erreger in sich tragen, die, wenn sie auf die Tiere übergehen oder auch den Menschen übergehen, Krankheiten auslösen können. Allerdings ist es auch so, dass wir ja selber ein Immunsystem haben, dass der Hund selber ein Immunsystem hat, dass die Katzen eine Abwehr haben und deswegen wir durchaus immer wieder den Blick darauf wenden wollen, zu sagen, Immunsystem stärken, indem wir das schonen und sanft behandeln und eine gewisse Vielfalt auch dem Organismus ermöglichen, um dann reagieren zu können und vielleicht auch Problemlösungen selber an der Hand zu haben. Üblicherweise ist es ja so, dass wenn man denn als Tierarzt informiert wird, wird man nur über die Dramen informiert, die zum Beispiel Zecken übertragen können. Aber um es etwas zu relativieren, für die Vielzahl der Zecken, die die Tiere haben, wenn sie denn nicht regelmäßig massiv behandelt werden, sehe ich im Verhältnis ganz, ganz wenig zeckenassoziierte Krankheiten. Und noch seltener sind Läuse ein Thema. Also bei Hund und Katze kenne ich das am ehesten noch, wenn die immungeschwächt sind oder aber vielleicht auch von Menschen Läuse übertragen werden. Und dann ist auch eine parallele Behandlung von Mensch und Tier auf jeden Fall angesagt. Milben sind nochmal so ein bisschen ein Spezialfall, was in der Regel dem Tierarzt überlassen bleibt. Ich möchte es einfach nur noch kurz erwähnen. Ohrmilben ist vielleicht das Gängigere, was viele Tierbesitzer kennen, wobei auch da die Frage ist, ob das sogar eher überbewertet wird. Dann gibt es noch andere Arten von Milben, Demodex-Milben, Sarcoptes-Milben. Diese Demodex-Milben sind eine Sache, die über immungeschwächte Mütter oft auf die Welpen übertragen werden und dann gerade schon in jungen Jahren ganz typische Bilder oder sogar bei Welpen ganz typische Bilder geben und wirklich nochmal eine Herausforderung an die Gesamtbehandlung darstellen. Aber mir ist es wichtig, erstmal mich mit dem zu beschäftigen, was wirklich häufig ist, und Flohbefall ist durchaus ein großes Thema. Wird der Tierarzt gefragt, wir haben irgendwelche Parasiten auf unserem Tier, was tun? Dann überlegt er natürlich, was kann ich individuell anbieten. Der naturheilkundliche Tierarzt würde natürlich gerne sagen, wir haben da was, was total mild ist, gut verträglich und bei allen gut hilft. Aber da muss ich ein bisschen enttäuschen, weil das ist wirklich nicht so. Es gibt viele Präparate, aber sie sind relativ individuell. Das heißt, bei dem einen hilft vielleicht mal ein, zwei, drei Monate das eine Präparat, wie zum Beispiel Schwarzkümmelöl oder aber vielleicht auch irgendeine Mischung aus ätherischen Ölen, die man jeden Tag vorm Spaziergang einsprüht. Bei dem anderen ist genau das gleiche Präparat absolut wirkungslos. Also wir hören schon, das Problem besteht darin, dass es nichts gibt, was man mit wenig Aufwand am besten nur einmal gibt und nebenwirkungsfrei lang erfolgversprechend ist. Also, wenn einem wichtig ist, da gute Lösungen zu finden, geht es wirklich darum, sich zu informieren, was gibt es auch von der herkömmlichen Medizin und dann genau abzuwägen, was ist für mein Tier eine gute Lösung. Vielleicht noch kurz zu den Waschlösungen. Das ist vielleicht was, wo so die Tierbesitzer, zumindest beim Hund, immer wieder denken, gut, ich wasche den runter, gegen Flöhe, Problem gelöst. Wir werden nachher noch sehen, dass dem nicht so ist, dass das oft nur eine Kurzzeitgeschichte ist und dass wir wirklich insgesamt eine größere Problemlösung brauchen. Was gibt es weiter? Diese sogenannten Spot-ons, eben so kleine Pipetten, die man in der Regel auf dem Nacken aufträufelt, dass die Tiere sich selber nicht ablecken können, die dann unterschiedliche Wirkungszeiten haben, von 4 Wochen über vielleicht sogar 3 Monate. Tabletten und inzwischen auch Injektionen gegen Flöhe und Zecken, die vom Tierarzt verabreicht, sogar ein Jahr anhalten sollen, ist eine ganz neue Geschichte. Die gibt es jetzt erst dieses Jahr und ich denke, da sind auch noch nicht viel Erfahrungswerte da. Also, wir haben mannigfache Möglichkeiten, aber jede Möglichkeit hat ein bisschen Pro und Contra. Und man muss sich eben klar sein, je länger die Wirkdauer ist, also wenn wir ein Präparat haben, was man zum Beispiel wirklich einmal spritzt und dann ein Jahr hält, haben wir natürlich auch den Organismus dieses ganze Jahr mit dieser Substanz belastet, wenn das Präparat das verspricht, das hält, was es verspricht. Wir schauen uns verschiedene Varianten an. Um zu entscheiden, welche Möglichkeit für mein Tier hilfreich und sinnvoll ist, möchte ich noch mal ein bisschen ausholen und dieses Fassmodell erläutern, das ich schon immer wieder mal erwähnt habe in der Entscheidung, wie vorgehen. Stellt man sich den Organismus als großes Fass vor, dann kommt in diesen Organismus als Hauptinput natürlich die Ernährung rein. Außerdem die Medizin und gewisse Umweltfaktoren, die wir nur sehr bedingt beeinflussen können. Wichtig ist, dass man sich nochmal klar macht, wie wertvoll dann tatsächlich eine vielseitige, möglichst frische und abwechslungsreiche Ernährung ist. Oftmals ist es ja so, dass wir erzählt bekommen, zum Beispiel Hunde, am besten jeden Tag das gleiche Trockenfutter, Jahr ein, Jahr aus, so würde sich kein Mensch ernähren. Insofern auch da ein Fragezeichen hinmachen und vielleicht mal überlegen, können wir nicht saisonal, regional, individueller füttern, sowas wie im Frühjahr Löwenzahn nützen, Brennnessel nützen, Girsch nützen, um über diese Variante schon frische Komponenten, Leber- und Nierenunterstützende Kräuter mitzunutzen. Die Medizin, und das ist dann auch der große Grund, warum wir diesen ganzen Aufwand treiben und sagen, ich überlege mir ganz bewusst, was gebe ich auch an Medizin rein, und da gehören die Parasitika oder Antiparasitika definitiv dazu. Wie kann es verträglich sein und was ist für den Organismus gut? Die Umweltfaktoren möchte ich nur deswegen erwähnen, weil zum Beispiel jahreszeitlich abhängig das vielleicht ein größerer Parameter ist, der reinkommt. Also gerade im Frühjahr, so März, April, wird ja sehr viel gedüngt oder auch gespritzt. Das heißt, die Tiere, die dann spazieren gehen oder in der Umgebung unterwegs sind, haben unweigerlich eine höhere Belastung und auch das sollte man mit einbeziehen, wenn irgendwelche Krankheiten auftreten. Also geben wir in diesen Organismus diese Faktoren als Input rein, dann muss man unweigerlich berücksichtigen, wie schaffe ich es, dass es nicht überschwappt, das Fass, oder aber leer läuft, weil Gesundheit bedeutet ein gewisses Gleichmaß. Das heißt, die Ausscheidung über den Körper läuft über Kot, Urin und, was man vielleicht nicht bedenkt, über die Hautausscheidung. Also diese drei Parameter mit berücksichtigen und tatsächlich auch nochmal unterstützen, wäre dann ein Punkt in der Naturheilkunde, auf den großen Wert gelegt wird. Die zugehörigen Organe sind eben die Leber, die die Verdauungsenzyme produziert, um sie dann in den Darm abzugeben und als Kot auszuscheiden. Die Niere, die die wasserlöslichen Stoffe in Urinform ausscheidet und die Hautausscheidungen über dieses Riesenorgan Haut in verschiedenen Varianten von nur wundmachenden Sekret über eitrige Pusteln etc. Dieses Fassmodell, auf das ich immer wieder schon eingegangen bin, liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil mit dieser Überschrift lässt sich dann auch entscheiden, was ist mir in der Parasitenbehandlung ein Modell, was mir sinnvoll erscheint. Sicherlich ist es eine Gratwanderung aus Wirksamkeit und Giftwirkung und die Disbalance führt zum Überlaufen und macht krank. Und das Ziel muss sein, eine Balance, einen gleichmäßigen Wasserstand herzubekommen, indem man die Ausscheidungsventile unterstützt, öffnet und das Input und Output in einem Gleichgewicht steht. Mit dieser Sensibilisierung wird klar, dass es darum geht, allein schon durch gewisse Management-Tipps vielleicht die Situation etwas zu entschärfen. Das heißt, sich zu überlegen, haben wir sehr sensible Tiere, wissen wir, dass der immer auf irgendwas reagiert, haben wir eine Haut- oder Fellfarbe, die empfindlich ist, was bei den Hunden die Rothäutigen sind, sprich ein Golden Retriever oder vielleicht ein Ridgeback, sind bei den Pferden die Füchse. Das sind oft Kandidaten, die mit der Haut reagieren als Zeichen dafür, dass ihr Organismus überfordert ist und nicht eine herkömmliche Ausscheidung ermöglichen kann. Oder aber haben wir es mit kranken Tieren zu tun, die sowieso schon eine Menge Medikamente bekommen oder immer wieder mit irgendwas reagieren und vielleicht gerade mal stabil sind. Oder aber alte Tiere, deren Lebensenergie auch zur Neige geht. Mit dem Wissen kann man dann entscheiden, was für ein Präparat. Von definitiv kein Präparat, was 3 Monate oder ein Jahr hält, weil einmal im Organismus haben wir unsere liebe Not, das wieder rauszubringen. Überlegen, brauchen wir wirklich eine volle Dosis oder aber, wie sind denn überhaupt die Medikamente konzipiert? Also zum Beispiel gibt es viele Tabletten, die für 10 bis 20 Kilo Hunde sind. Heißt aber de facto, wenn diese Tablette auch für einen 20-Kilo-Hund wirkt, dann ist es ja für einen 10-Kilo-Hund genug, ihm nur eine halbe Tablette zu geben. Also genau schauen, was ist die Gewichtsangabe, was ist die maximale Gewichtsangabe und eigentlich damit rechnen. Und das kann man dann auch übertragen auf diese Spot-Ons, ist oft ein bisschen so versteckt, aber man kann das umrechnen. Also real umrechnen oder aber, wenn ich weiß, oh, ich habe ein besonders sensibles Tier, dann ist es sogar manchmal so, dass ich bewusst mit diesem Wissen das dann nochmal unterdosiere und sage, okay, mal schauen, ob wir damit einen gewissen Erfolg haben, aber hoffentlich die Giftwirkung minimieren. Das bedarf allerdings einiger Erfahrung und da ist es natürlich toll, man kann das im Gespräch mit Besitzer und Tierarzt dann ermitteln. Außerdem geht es darum, abzuwägen, was für ein Präparat wir jetzt genau brauchen, weil es gibt Präparate, die nur gegen Flöhe sind, die gegen Flöhe und Zecken sind, die vielleicht auch noch Milben behandeln oder aber noch parallel Würmer, Endoparasiten im Darm bis hin zu diesen Herzwürmern, auch ein Thema bei Tieren, die vor allem im Mittelmeerraum oder im Süden unterwegs sind bzw. dort herkommen. Also wissend, dass es derart unterschiedliche Präparate gibt, macht es vielleicht dann Sinn, im April, im Mai tatsächlich so ein Allround-Präparat auszuwählen, aber natürlich nicht so ein Präparat dann alle 4 Wochen geben, weil man denkt, okay, die Zeckenwirkung lässt nach und ich habe dann Stress mit den Zecken, geben wir einfach regelmäßig diese Tablette. Nein, da ist es dann sinnvoll zu schauen, wie lange kann ich das hinauszögern, wann ist es wirklich so, dass die Zahl der Zecken für mich wieder wirklich problematisch wird, dann erst wiederholen und dann im Idealfall halt ein Präparat nehmen, was nur gegen Flöhe und Zecken ist und dadurch vielleicht den Organismus nicht ganz so belastet. Zu den Spot-Ons gibt es noch so ein paar Tipps. Also das eine, was ich gerade schon angedeutet habe, ist tatsächlich dieses Körpergewicht möglichst individuell berücksichtigen. Wenn es gut läuft, haben wir ein Präparat, wo drauf steht bis zu 30 Kilo und wenn man dann genau nachliest und sieht, es sind 3 Milliliter in dieser kleinen Ampulle, dann tut man sich leicht, dann weiß man 1 Milliliter pro 10 Kilo und wir könnten das dann zum Beispiel mit einer Spritze aufziehen. Man braucht in der Regel eine Nadel dazu, um das gut rauszubekommen und dann die Nadel abnehmen und eben das aufträufeln. Aber eben, wenn wir wissen, der Hund hat zwischen 20 und 30 Kilo, dieses Präparat wäre die ganzen 3 Milliliter für 30 Kilo, naja, vielleicht langen dann auch 2 Milliliter. Also sprich, das individuell umrechnen und dann noch berücksichtigen, wie ist der Energiezustand, diese Lebenskraft, die man in der Homöopathie kennt, um das gut entsprechend auszuwählen, was die Dosierung sein könnte. Dann empfehle ich den Leuten, in der Regel des Abends aufzubringen, um die Stelle zumindest die ersten paar Stunden nicht selber zu berühren, weil was ja oft gar nicht so richtig berücksichtigt wird, ist, wenn das zwar im Nacken, hinter dem Halsband oder oberhalb vom Halsband ist, dann kommt der Hund selber nicht mehr hin, aber wenn es blöd läuft, ist das genau die Stelle, wo der Hundebesitzer dann mit dem auf dem Sofa liegenden Hund kuschelt und der den halben Abend immer wieder darüber streicht. Also sich klar machen, das wird genauso über die Haut vom Besitzer aufgenommen und deswegen vielleicht dann mal sagen, okay, kuscheln ist gerade nicht, wir brauchen da jetzt ein bisschen Abstand. Bei manchen Präparaten ist es so, dass die Hersteller sogar sagen, es braucht 2 bis 3 Tage, bis es an der Stelle aufgenommen wird. Einfach nochmal ein bisschen sensibel sein, auch für diese Problematik. Was ein gewisses Plus bei den Spot-Ons ist, hin und wieder hat man es tatsächlich mal, dass die Leute sagen, oh, der ist schon nach 2, 3 Stunden irgendwie verändert oder er fängt an zu speicheln. Und dann ist einfach das Plus, dass man diese Stelle zumindest abwaschen kann, in dem Versuch, tatsächlich das nochmal die Aufnahme zu reduzieren und abzumildern. Wie ich schon vorhin in meiner Überschrift angedeutet habe, hätte natürlich jeder gern ein Präparat, was möglichst natürlich ist und gut hilft und wenig Nebenwirkungen hat. Allein deswegen gibt es natürlich auch viele, viele verschiedene Präparate auf dem Markt. Allein die Der große Bereich der ätherischen Öle ist sicher was, was sich lohnt anzuschauen, die nochmal ihre eigenen Regeln haben. Manche sind nur, um dran zu riechen, manche sind tatsächlich in der Kombination oder einzeln zum Aufsprühen gedacht, oft stark verdünnt, um die Haut nicht zu reizen, weil hochwertige ätherische Öle wirklich hochpotente Arzneimittel sind. Und dann gibt es natürlich noch diesen großen Bereich, wie zum Beispiel Teebaumöl, Kokosfett, Schwarzkümmelöl, vielleicht effektive Mikroorganismen, wo die Leute sehr individuell berichten, dass sie tatsächlich die Tiere damit einsprühen und eine gewisse Zeit lang einen guten Erfolg haben. Das heißt, wir reden davon, primär die Zecken zu behandeln, weil das ist das, was zumindest im Frühjahr für die Leute ein Problem ist, dass sie sagen, okay, damit habe ich das einigermaßen im Griff, ich muss die vielleicht danach noch absammeln, ein paar, die ich dann noch laufen sehe, aber im Verhältnis ist es ganz selten die, die ich dann am Tier festgesaugt finde und damit kann man zufrieden sein. Aber die Erfahrung für mich ist die, dass bei massivem Befall, sei es jetzt bei Flöhen und bei Zecken, das oft so ist, dass diese natürlichen Präparate einfach nur ein bisschen ein anderes Milieu schaffen können und es lindern können, aber nicht in der Lage sind, das komplett bei allen Hunden gut stabil zu kriegen. Also es geht darum, individuelle Lösungen zu finden. Und eine ist allein die, sich anzuschauen, was für ein Hund haben wir, wie lang ist das Fell, welche Fellfarbe haben wir. Auf dem Hund mit ganz kurzem, hellen, gelben, weißen Fell sieht man jede Zecke krabbeln, fantastisch. Dann kannst du tatsächlich die Mühe machen und nach dem Spaziergang den absuchen. Aber wenn man schon so einen Wuschelkandidat hat wie meine Lilly, dann sind tatsächlich sowohl diese Suchaktionen nicht so ganz einfach, als auch noch das Problem, dass eben ätherische Öle, Kokosfett, Teebaumöl dazu führt, dass das Fell total filzt, sie tatsächlich Dreck anzieht, dass es wunderbar ist und manchmal auch so, dass ich irgendwelche Präparate frisch aufgeträufelt habe und fantastisch die Zecken dran vorbeikrabbeln und irgendwie nicht sehr beeindruckt sind. Also, es gilt darum, individuelle Lösungen zu finden. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was kann ich denn übers Futter geben, dann gibt es da natürlich auch viele verschiedene Stoffe, weil man denkt oder auch beobachten kann, indem man das Milieu ändert, indem der Kandidat dann über die Hautoberfläche vielleicht ein bisschen andere Stoffe ausscheidet, wie weit kann man denn dann irgendwie die Situation zum Beispiel mit Ektoparasiten verbessern oder aber vielleicht auch mit Endoparasiten, mit Würmern. Es gibt viele verschiedene Firmen, die Präparate anbieten, von Einzelkräutern über Mischpräparate. Es gibt verschiedene Algen, auch in diesem Mineralbereich, Zeolith, Heilerde, Schwefel, MSM-Schwefel, Vitamine in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Und der Markt ist groß und das Kunststück ist wirklich zu sehen, was hilft bei meinem Tier. Aber wenn man denn einen Hund hat, der hoffentlich gut frisst und sowas wie ein Berner Sennehund so ein Allesvertilger ist, dann ist es auf jeden Fall eine gute Option, derartige Präparate mal mit in Augenschein zu nehmen. Sicherlich ist es so, dass es bestimmte Gruppen gibt, wo dieses Parasitenproblem sehr drängend ist. Hundezuchten mit vielen Würfen, Tierpensionen mit einem ständigen Wechsel bzw. Tierheime oder aber einfach mit dem Wissen, man hat einen Dauerausscheider, der, obwohl regelmäßig kontrolliert entwurmt, immer wieder Parasiten hat oder aber auch gar nicht richtig wurmfrei vom Darm her zu bekommen ist. Dann ist es auf jeden Fall das Mittel der Wahl, mit abwechselnden Kombinationen zu arbeiten. Kräuterpräparate, effektive Mikroorganismen und die unten genannten, vielleicht auch noch die Heilpilze und die Schüsslersalze als Ergänzung, sind dann Präparate, mit denen ich gern arbeite. Aber es stellt sich natürlich die Frage aus dieser großen Auswahl, was ist jetzt wirklich eine gute Alternative für diesen Hund? Genau das war dann für mich der Grund, mich mit bioenergetischem Testen zu beschäftigen. Ich habe in der Kinesiologie, das ist eine Art Muskeltest, gesehen, dass damit Substanzen ausgetestet werden können, die für diesen Organismus momentan eine stärkende Wirkung haben. Und ähnlich arbeiten unterschiedliche bioenergetische Testverfahren, also die Bioresonanz oder aber auch das Testen mit Biotensor. Man testet den momentanen Zustand des Organismus, was kann den unterstützen und stärken. Und dann, indem man ein gewisses Grundwissen hat, verfügbare Präparate, zum Beispiel auch Homöopathika in der Hausapotheke, und durch die Testverfahren dann die Zahl der Möglichkeiten oder in Frage kommenden Präparate eingrenzen kann, ist das für mich ein gutes Vorgehen, um einen individuellen Behandlungsplan zu erstellen. Werde ich als Tierarzt gefragt, was in der Praxis für mich ein gutes Vorgehen ist, dann rate ich in der Regel dazu, so drei Komponenten zu berücksichtigen und aus denen abzuwechseln oder aber Kombinationen einzusetzen. Das heißt tatsächlich auch mal eine Kotkontrolle, um zu sehen, wo liegen wir, haben wir tatsächlich Parasiten, Eier, die im Darm nachweisbar sind, oder aber im besten Fall findet sich da nichts, dann kann man das auf jeden Fall nochmal schieben. Klar ist so, dass man sagt, die werden immer wieder nur phasenweise ausgeschieden, aber bei massivem Befall findet sich tatsächlich dauerhaft was im Kot. Also als erstes mit einer Kotkontrolle anfangen und dann eben, wenn man sich nicht ganz sicher ist oder aber je nach Vorbericht sagen, ich will trotzdem noch eine Wurmtablette geben. Also zum Beispiel habe ich immer wieder Tierbesitzer mit kleinen Kindern, die sagen, ich will das zwar mal kontrollieren und dann immer noch entscheiden, okay, sind ein paar einzelne Wurmeier drinnen, man bräuchte vielleicht nichts machen, aber mit dem Vorbericht, die Kinder sind im engen Kontakt mit dem Tier und klar, Hände waschen ist auch so eine Sache, sagen, gut, wir entscheiden uns für ein herkömmliches Wurmpräparat. Ob man das dann einzeln gibt, oder aber vielleicht zusammen mit einer Kräuterkur, dass man anfängt mit den Kräutern, um das Darmmilieu ein bisschen zu stabilisieren, dann eine Wurmtablette verabreicht und nochmal anschließend Kräuterkuren gibt, wäre zum Beispiel eine Variante. Ähnlich sieht es mit diesen effektiven Mikroorganismen aus, auf die gehe ich später nochmal ein bisschen ein. Auch die können entweder kurweise oder tatsächlich auch täglich übers Futter verabreicht werden, nach dem Motto, die Guten vermehren, die Schlechten vertreiben und sind sicher eine Möglichkeit, die man für eine Darmpflege verwenden kann. All diese drei Komponenten kann man dann auch nochmal mit Homöopathie kombinieren, wobei man sich klar machen muss, dass Homöopathika nicht was sind, was man als Dauergabe einsetzen sollte, sondern es geht wirklich um eine Kur, um den Organismus nochmal darauf aufmerksam zu machen, in welchem Bereich er vielleicht nochmal tätig werden kann. Damit bin ich zum Abschluss meines allgemeinen Teils gekommen. Und ich denke, es ist klar geworden, das Gesamtkonzept ist entscheidend. In der Naturheilkunde ist man sich absolut darüber einig, dass das Milieu wichtig ist und deswegen wir in einer guten Ernährung möglichst gutes Milieu schaffen können, müssen sollen, dass der Organismus sich selber helfen kann. Und abhängig von diesem Milieu vermehren sich dann auch die Parasiten. Also Vielfalt statt Einfalt bei der Fütterung, eine Medizin, die möglichst sanft mit dem Körper umgeht und gerne saisonal und regional. Und dann individuelle Lösungen suchen, die eben für meinen Fall, für mein Tier, für unsere Anforderungen möglich sind. Details folgen in den nächsten Videos.